Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Je ne regrette rien, ich bereue nichts. Erkannt? Die wahrscheinlich nächste Kulturstaatsministerin war das, Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen. Singen kann sie also, programmatisch sogar, reden möchte sie aber noch nicht, heute jedenfalls. Sie freue sich sehr darauf, die neue Aufgabe zu übernehmen, wolle aber aus Respekt vor der Arbeit von Monika Grütters und vor dem Votum der Grünen-Basis, das erst in 10 Tagen vorliegen wird, derzeit noch nicht mit den Medien sprechen. Das hat uns und hoffentlich nicht nur uns Claudia Roth heute mitteilen lassen. Noch ist sie Bundestagsvizepräsidentin, dass sie dann in Kürze das Kulturressort in der neuen Bundesregierung übernehmen soll. Das steht seit dem späten gestrigen Abend fest, als Nachfolgerin von Monika Grütters dann. Wenn wir also nicht mit Claudia Roth sprechen können, dann müssen wir über sie sprechen, geht nicht anders. Und das habe ich heute Nachmittag getan mit Christiane Peitz, Kulturredakteurin beim Tagesspiegel in Berlin. Der Name Claudia Roth kursierte ja schon lange. Ob sie denn als Kennerin der Berliner Kulturwelt gestern Abend trotzdem erstaunt war, das habe ich Christiane Peitz gefragt.
Ja, ich war wirklich sehr überrascht, denn der Leiter der Arbeitsgruppe Kultur und Medien bei den Koalitionsverhandlungen war Carsten Broster, SPD-Kultursenator in Hamburg, der auch ein enger Scholz-Vertrauter ist. Und bisher war es ja immer so, die Kulturstaatsministerin sitzt ja im Kanzleramt, dass das jemand ist, der nah am Kanzler oder der Kanzlerin ist. Und die beiden haben auch zusammen während des Wahlkampfs mal einen kulturpolitischen Essay in der Zeit veröffentlicht, wo sie so ihren Kulturfahrplan skizziert haben. Deshalb ging eigentlich alle Welt davon aus, dass Carsten Broster es wird. Im Hamburger Senat, so heißt es, haben sie sich auch schon über seine Nachfolge Gedanken gemacht. Das können sie jetzt einstellen, diese Überlegungen. Natürlich war Claudia Roth auch immer ein Name, der genannt wurde. Sie ist zwar noch nie eine ausgewiesene Kulturpolitikerin gewesen, aber sie ist sehr, sehr kulturaffin. Und wo immer Kultur stattfindet, taucht Claudia Roth auf. Also sowohl in Bayreuth, wo man ja nicht unbedingt mit den Grünen rechnet, ist sie ein regelmäßiger Gast. Ich habe sie hier zum Beispiel in Berlin sehr häufig auf der Berlinale gesehen, zuletzt bei der Sommerberlinale. Also dass sie sich nicht nur über Kultur Gedanken macht, sondern dafür sehr, sehr auch persönlich interessiert, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren.
Das heißt, wenn es jetzt ironische Stimmen gibt, die sagen, jetzt wird das Humboldt-Forum wahrscheinlich zum soziokulturellen Zentrum umgemodelt, dann sind das einfach klischeebeladene Vorurteile.
Ja, das ist so ein Satz, an dem ganz vieles nicht stimmt. Also das eine mit dem soziokulturellen Zentrum ist schon deshalb falsch, weil die soziokulturellen Zentren sind in der Regel Aufgabe der Kommunen. Und man darf nicht vergessen, der weitaus größte Teil der Kultur in der Bundesrepublik wird von den Ländern und von den Kommunen nicht nur finanziert, sondern auch verantwortet. Mehr als 80%. Und der kleinere Rest ist dann finanziell und in der Verantwortung des Bundes. Dazu gehört natürlich das Humboldt-Forum. Und ich persönlich finde, dass das Humboldt-Forum kommt ja nicht zur Ruhe, aber irgendwie auch in so einem ganz guten Sinne nicht zur Ruhe. Ständig gibt es wieder eine neue Aufregung, ob es nun um Restitution und koloniale Raubkunst geht oder zuletzt die Frage mit den Großstädten. Spendern, von denen einer wegen antidemokratischen Äußerungen jetzt doch nicht mehr mit der Plakette geehrt wird. Aber es ist so ein Unruheort auch im guten Sinne geworden und irgendwie sowieso schon ein soziokulturelles Zentrum. Da ist so viel los, da sind Familien, da sind Leute in allen Sprachen und aus allen Ländern, die in Berlin leben. Es sind ja noch nicht so viele Touristen da. Also es ist ein Multikulti-Ort, an dem, ich glaube, Claudia Roth ihre Freude haben könnte.
Sie war ja eine der Verhandlerinnen auf Seiten der Grünen, was die Arbeitsgruppe Kultur und Medien angeht. Immer wieder zitiert wird die Forderung, die drin steht: Kultur geht von Klassik bis Comic, von Plattenladen bis Plattdeutsch. Ich frage nochmal nach, von der Documenta, von Bayreuth, das Sie gerade zitiert haben, von Berliner Theatertreffen, ist in diesem Vertrag nicht die Rede?
Ja, diese Formulierung ist wirklich ganz bezeichnend, denn drei von den vier Wörtern Comic, Plattdeutsch und Plattenladen ordnet man ja eher so der freien Szene, der Subkultur und dem zitierten soziokulturellen Zentrum zu und nur in Anführungsstrichen die Klassik eher der Hochkultur. Und das zieht sich auch in dieser 3-4 Seiten, die es explizit um die Kultur geht im Vertrag, so durch. Wenn konkrete Beispiele genannt werden, dann eben eher die Clubkultur und der Schallschutz, den die Clubkultur braucht, als die von Ihnen eben genannten Kultureinrichtungen. Trotzdem, wie gesagt, mache ich mir nicht allzu große Sorgen, dass jetzt plötzlich die deutschen Stadttheater abgeschafft werden, weil die sind ja gar nicht in der Verantwortung des Bundes. Da hat eine Claudia Roth nicht so viel zu sagen. Trotzdem ist mir auch, da muss ich Ihnen recht geben, so ein klein bisschen mulmig, weil ich das Gefühl habe, dass vor lauter berechtigten und wichtigen Forderungen nach mehr Diversität, nach Barrierefreiheit, nach Geschlechtergerechtigkeit, nach mehr Klimaschutz in der Kulturlandschaft, das Eigentliche aus dem Blick gerät. Also den Satz, dass die Kunst und die Institutionen und die Menschen, die sie machen, dass die autonom ist und dass die sich nicht in all diesen anderen Punkten, die die Koalition zu Recht auf der Agenda hat, erschöpfen darf, den vermisse ich so ein bisschen. Da hätte ich gerne auch mal das ein bisschen ausgeführt gelesen. Und da, finde ich, muss man so ein bisschen aufpassen, weil dazu neigen, muss ich sagen, sowohl die Sozialdemokraten als auch die Grünen, dass man immer sagt, Kultur ist, ja, die kann die Demokratie befördern, die kann Spaltung überwinden. Natürlich kann sie Brücken bauen, aber Kultur und Kunst erschöpfen sich nie in Themen und dürfen nicht in Dienst genommen werden von noch so hehren gesellschaftspolitischen Zielen.
Und würden wahrscheinlich selbst auch weit von sich weisen, irgendeinen Zweck verfolgen zu sollen. Einer der wenigen Sätze, die es heute von Claudia Roth gibt, gegenüber der Deutschen Presseagentur lautet, und das geht in die Richtung dessen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Peitz: Kultur ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, kein Sahnehäubchen für gute Zeiten, kein Luxusgut, sondern essentiell für unser Menschsein und Grundnahrungsmittel unserer Demokratie. Das hätte Monika Grütters eigentlich genauso sagen können. Erwarten Sie überhaupt große Veränderungen jetzt in der Bundeskulturpolitik?
Wie gesagt, diese Akzentverschiebung in Richtung mehr die freie Szene, den Humus, von dem ja letztlich auch die Hochkultur lebt, den kann man schon wahrnehmen. Ansonsten sind alle Versprechungen, die da jetzt erstmal gegeben werden, ein großes Weiter-so. Und das finde ich auch gut so, ehrlich gesagt. Also ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich die Krise der Kultur in der Pandemie. Wir haben schmerzlich feststellen müssen, dass Kultur eben nicht krisenfest ist und wie prekär sie eigentlich ist. Und das ist nicht unbedingt naturgegeben, sondern auch ein bisschen gesellschaftlich so gewollt. Und das wird ein Hauptthema sein. Sie setzen jetzt die Neustart-Kulturprogramme, also die Unterstützungsprogramme für die darbende Kultur fort. Das ist gut, dass die Koalition das macht. Sie achtet auch darauf, dass auch das kommt explizit vor, dass wenn die Kommunen wegen ausbleibender Steuern dann sparen müssen, die Gefahr besteht, dass sie dann vor allem bei der Kultur erstmal kürzen, denn bisher gehört die Kultur politisch zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben. Deshalb ist es wichtig, wiederum umgekehrt, dass die Koalition sich darauf verständigt hat, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Erstmal ist das nur so ein symbolischer Satz, aber der kann genau vor dem Hintergrund der anstehenden Einsparmaßnahmen, wenn die Pandemie denn vielleicht irgendwann mal sich doch dem Ende zuneigt, kann der sehr, sehr wichtig werden für alle betroffenen Institutionen. Dann können sie sich nämlich darauf berufen, dass die Politik, dass die Gesellschaft sich darauf geeinigt hat, dass die Kultur lebensrelevant ist.
Christiane Peitz, Kulturredakteurin beim Tagesspiegel, zur Nominierung von Claudia Roth als neue Kulturstaatsministerin und Perspektiven für die Kulturpolitik. Dann kommen wir doch mal zur Hochkultur, zur ganz hohen Hochkultur sogar. Über die wenigen erhaltenen Bilder von Vermeer van Delft geht in den Museen der Welt ja kaum etwas. Überhaupt ist die niederländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts unter den sogenannten alten Meistern ja immer der Garant für Publikum. Die stillen, allegorischen Malereien von Vermeer, Pieter de Hoogh, Gerard de Bourg oder die grotesk-ironischen Bauernszenen und Streiche einfacher Leute von Jan Steen oder David Teniers. Dass sie auch einen gesellschaftlichen Wandel in den Blick genommen haben, der bis heute aktuell erscheint, das geht dabei manchmal unter. Ist jetzt aber auch Thema in der Ausstellung Klasse Gesellschaft, Alltag im Blick niederländischer Meister in der Hamburger Kunsthalle. Carsten Probst hat sie gesehen und ich habe ihn gefragt, woran sich dieser Wandel denn ablesen lässt.
Also die Ausstellung extrahiert eigentlich mehrere Themen, die immer wieder, man kann sagen, in der Genremalerei des goldenen Zeitalters der niederländischen Kunst auftauchen. Also beispielsweise die Darstellung von Frauenrollen, von Festen, von verschiedenen Berufen, vom Gegensatz des Stadt- und Landlebens. Das bietet jetzt auf der Oberfläche schon gewisse Einblicke in diese Art von Epochenwandel, von gesellschaftlichem Wandel. Wenn zum Beispiel bei den Darstellungen zur Rolle der Frau eben zwei Grundmuster immer wiederkehren. Einmal diese bürgerliche, selbstbewusste Dame eigentlich, die so ein wohlhabendes Haus führt, Gäste empfängt, exquisit modisch gekleidet ist, durchaus auch mit Zitaten von Kleidungsstilen anderer Kulturen dann inzwischen, die gern auch mal einen Mann unter den Tisch trinkt. Aber deren moralisches Geländer trotzdem sozusagen grundsätzlich intakt ist. Das zweite Grundmuster für diese Frauenrollen ist so diese immer noch fügsame, fleißige Mutter oder Bedienstete, die den Haushalt besorgt, die Kinder stillt, im stillen Kämmerlein die Kleider näht. Sehr schön, also zu sehen bei einigen atmosphärisch auch sehr dicht gezeigten Darstellungen von Pieter de Hoogh oder Gerard de Bourg. Also es gibt immer klare, feste Rollen, die aber individuell ausgefüllt und moralisch kommentiert werden durch kleine Elemente, etwa Bildern, die an der Wand hängen, Gegenstände auf dem Tisch. Also diese Welt, die wir sehen, ist im Vergleich zur ja fast homogen, religiös regierten Welt früherer Jahrhunderte geradezu divers, voller individueller, weltlicher Begierden und Schicksale.
Das liegt ja auch daran, Herr Probst, dass das Mittelalter nun länger schon vorbei ist in der Zeit und dass damit auch die Auftraggeberinnen in der Regel nicht mehr die Kirche oder der Hof sind, sondern wohlhabende Bürger. Sagt die Ausstellung was zu den Gründen, warum diese Genremalerei überhaupt entstanden ist?
Ja, es ist ein interessanter Punkt. Das heißt ja erstmal, dieses neue Bürgertum will sich quasi seine eigene Welt, sich selbst in die eigene Welt in diesen Genreszenen gespiegelt wissen und sich vielleicht auch amüsieren über ja, das ländliche Leben, die Bauerntölpel, die sich da betrinken und in den burlesken Bauernszenen wüst feiern. Aber dahinter steht vielleicht doch noch was anderes, wie auch die Kuratorin Sandra Pisot herausgearbeitet hat. Die Szenen zeigen also immer wieder so eine Gratwanderung zwischen Wohl und Wehe, zwischen gutem Leben und Verderben. Jeder ist eigenverantwortlich für seinen Lebensweg. Und da gibt es dann eben sozusagen relativ klare Verabredungen innerhalb der Gesellschaft, was gut und was schlecht ist, was moralisch gut den Zusammenhalt auch fördert. Gesellschaftlicher Erfolg ist wichtig, aber natürlich auch zunehmend der Handel, während Trunk, Sucht, Prahlerei, Dummheit eben geächtet sind. Und deswegen finde ich ganz auffällig, wie das Thema Kommunikation hier auch thematisiert wird. Der Alphabetisierungsgrad in der niederländischen Gesellschaft in dieser Zeit gehört in Europa ja zu den höchsten. Das Briefeschreiben und das Lesen war sozusagen so ein ganz verlässliches Kommunikationsmedium, an dem dann auch Emotionen studiert werden über die Neuigkeiten, die dort berichtet werden in den Briefen. Aber aus demselben Grund studieren die Maler auch Gesichtsausdrücke, Gesten, soziale Interaktionen, die ebenso kommunikatives Mittel sind.
Die Ausstellung ist, Herr Probst, sehr reich ausgestattet, allein schon was die Gemälde angeht. Nun hat man sich in Hamburg dazu entschieden, auch Arbeiten des Urban Art Künstlers Stefan Marx und Fotografien des Schauspielers Lars Eidinger zu integrieren, sinnvollerweise.
Naja, ich würde sagen, es sind Dreingaben. Stefan Marx ist direkt in die Ausstellung integriert mit Schriftbildern, die sozusagen die Gemälde mit Songtiteln aus dem 20. und 21. Jahrhundert kommentieren. Ja, Lars Eidinger ist mittlerweile eigentlich fast in jedem Bereich tätig, der irgendwie mit Kunst zu tun hat. Mhm. Und so auch mit Fotografien, etwa von Obdachlosen oder von Menschen, die in der Öffentlichkeit so ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Das soll natürlich die alten Meister in Anführungszeichen ein wenig aktualisieren, aber Eidinger scheint natürlich auch durch seine Rolle heute wie geschaffen als Multiplikator sozusagen auch mal ein kunstfernes Publikum dazu zu bewegen, einen Blick auf ältere Kunst zu riskieren.
Also ganz kurz zum Schluss, die alten Niederländer allein hätten es eigentlich auch getan?
Ja, in jedem Fall. Und andererseits muss man sagen, dieses Engagement von Eidinger und von Stefan Marx, das ist noch relativ dezent gehalten, sodass, glaube ich, auch treue, kunstaffine MuseumsgängerInnen jetzt nicht vielleicht gleich abgeschreckt werden.
Sagt Carsten Probst über die Ausstellung Klasse Gesellschaft in der Hamburger Kunsthalle. Wenn es auf der Theaterbühne durch Nebelmaschinen und Trockeneis wabert und dampft, dann ist es jedenfalls nicht ganz unwahrscheinlich, dass man in einer Inszenierung von Tom Lutz sitzt. Der Schweizer hat damit in der Vergangenheit immer wieder seinen Stücken eine schwebende und fantasieanregende Atmosphäre gegeben. Als er die Nebelmaschinen vor 3 Jahren in Girl from the Fog Machine Factory sogar zu den eigentlichen Protagonistinnen machte, da wurde er mit dieser Produktion dann zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Am Residenztheater in München, wo Tom Lutz inzwischen zum festen Personal gehört, hatte gestern Abend seine neue Produktion Premiere mit dem Titel »Die Wolken, die Vögel, der Reichtum«. Sven Rickleff saß im Publikum.
Ist es doch wundervoll zu beobachten, wie ein Gedanke langsam Form annimmt am trüben Himmel des Bewusstseins.
Das Denken selbst als einen Himmel voller Wolken, die man weder am Auftauchen noch am Verschwinden wirklich hindern kann. Um dieses Denken geht es in Tom Lutz' neuem Stück. Kein Wunder also, dass Wolken nun auf der Bühne des Münchner Cuvier-Theaters leibhaftig auftauchen, in Gestalt riesiger Plastikkissen, die mit feinem Nebel gefüllt sind. Schließlich sind wir im Theater von Tom Lutz. Und so fliegen diese gestaltgewordenen Gedanken mal durch die Gegend, mal werden sie durch diese getragen. Sie haben ihre eigenen Auf- und Abtritte und sie werden auch schon mal abgetötet, indem aus ihnen brutal die Luft respektive der Nebel herausgestochen wird.
Herzlich willkommen in der Denkfabrik. Schulhaus, Schmiede, Scheune und Palast für lose Gedanken, feine Diskurse und unlösbare Knoten.
Ja, das waren noch Zeiten, als der Philosoph und Götterleugner Sokrates ein Frontisterion betrieb, eine Denkschule, in der so etwas Herrliches wie der erkenntnisfördernde Dialog betrieben wurde. Da macht fast gar nichts, dass sich schon ein Zeitgenosse wie der Komödiendichter Aristophanes den Philosophen zur Spottfigur erkor und ihm etwa in einem seiner Werke mit dem Titel »Die Wolken« ein eher zweifelhaftes Denkmal setzte. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, sind es diese aristophanischen Wolken nun, aus dem sich der Schweizer Bühnenpoet Tom Lutz seine Motive geglaubt hat, ebenso wie aus »Die Vögel und der Reichtum« und damit aus 2 weiteren Komödien vom gleichen Autor, was zusammen den Stücktitel dieser Münchner Uraufführung ergibt, »Die Wolken, die Vögel, der Reichtum«. All das Flüchtige dieser Welt habe ihn schon aus diesen Titeln angesprungen, hat Tom Lutz im Vorfeld dieser Uraufführung gesagt. Und natürlich ist es auch immer dieses Flüchtige gewesen, um das die Gedankenwelt von Sokrates selbst kreiste.
Die Welt ist eine reine Konstruktion von Ideen.
Viel Handlung ist in dieser Denkfabrik nicht angesagt. Zwar kommt da zu Beginn ein Neuling in diesen von Musik und Sound durchwehten eher unwirtlichen und merkwürdigen Ort, der zwar einige hohe Türen, aber irgendwie keinen Ausweg hat und durch den die Wolken fliegen. Zwar will dieser Eleve zunächst so einiges wissen, doch bald schon scheint auch er weiß gewandet und mehlbetaut wie die anderen zum menschlichen Inventar dieses Ortes zu gehören, indem man zwar Wissen und gute Ratschläge und Erkenntnis und Trost sucht und damit Lebenshilfe schlechthin, indem man zugleich aber auch wie in einer Anstalt gefangen scheint. Dabei kann jeder, jeder oder jede sein in diesem sechsköpfigen Spielertrupp, mal Mann, mal Frau, mal Fragender, mal Befragter. Ohnehin widerlegt hier jeder alles und jeden oder jede und umgekehrt.
Dringende Widerrede auf die Widerlegung zur Gegenrede auf die Erwiderung meiner Anfängerlektion.
Und so ist diese Münchner Uraufführung von Tom Lutz, Die Wolken, die Vögel, der Reichtum, in ihrer Mischung aus musikalisch-poetischer Leichtigkeit und Gedankenschwere mindestens ebenso irritierend wie das Denken selbst. Und darüber denkt man dann sicherlich gern noch einmal nach.
Sven Ricklefs berichtete aus München. Natürlich gibt es auch heute Reaktionen aus der Kulturwelt aufs neue Regierungsprogramm, die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, und auch auf die Benennung von Claudia Roth als neuer Kulturstaatsministerin durch die Grünen. Das Votum der Grünen-Basis ist ja noch nicht endgültig, das haben wir vorhin gehört. Diese Benennung findet unter anderem der am meisten gehandelte Kandidat für das Amt, der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, gut. Er schreibt: Wem eine offene, vielfältige Gesellschaft am Herzen liegt, kann sich auf Claudia Roth als Staatsministerin für Kultur und Medien freuen. Ich freue mich, dass unsere Zusammenarbeit weitergeht. Auch der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, meldete sich zu Wort und erklärte, mit Roth werde ein Politikprofi dieses wichtige politische Amt übernehmen. Er sei gespannt, sagte Zimmermann, wie Claudia Roth ihr Amt führen werde und freue sich auf die Zusammenarbeit. Der Pianist Igor Levit schickte für Roth bei Twitter ein Herz in Grün. Derweil arbeitet die noch Amtsinhaberin Monika Grütters vernehmlich weiter und weist darauf hin, dass Kino und Fernsehen Kurzfilme zu kurz kommen lassen. Das sei ein unbefriedigender Zustand, sagte Grütters gestern Abend bei der Preisverleihung des Deutschen Kurzfilmpreises. Außer Preisreden gab es aber auch Geld. Grütters kündigte an, dass der Bund mit rund 4,5 Millionen Euro die Produktion neuer Filme und Serien unterstützen werde. Insgesamt 30 Produktionen bekommen bis zu 900.000 Euro. Gefördert wird etwa die Serie Munich Match von Philipp Kadelbach über das Attentat bei den Olympischen Spielen in München 1972. Außerdem eine Verfilmung des Romans Zu viele Männer durch Regisseurin Julia von Heinz. Darin geht es um eine Frau, die mit ihrem Vater, einem Holocaust-Überlebenden, zu den Orten seiner Kindheit reist. Filmschaffende, UrheberInnen und ProduzentInnen begrüßen derweil die Aufnahme wichtiger Forderungen von Verbänden im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Vor allem eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste. Künftig soll ein Teil der in Deutschland und Europa erwirtschafteten Umsätze von Streamingdiensten auch hier in Produktion investiert werden. Bislang, so der Bundesverband Regie, hätten große Player ihre Märkte in Europa und Deutschland immer weiter ausgebaut und gewaltige Profite generiert, ohne nachhaltig und umfassend in den deutschen Filmstandort zu investieren. Darunter litten Vielfalt und Kreativität der hiesigen Produktion im internationalen Vergleich. Auch erfreut von den Koalitionsplänen zeigt sich Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Börsenverein begrüße, dass laut Koalitionsvertrag Kultur zum staatlichen Auftrag werde und die Kultur- und Kreativwirtschaft gestärkt werden soll. Auch Pläne für Investitionen in die Qualität der Innenstädte, wo bekanntlich viele Buchhandlungen liegen, lobte Skipis. Auch in der Sesamstraße ändert sich was. Dort ist nämlich die erste Bewohnerin mit asiatischen Wurzeln eingezogen, Xiang.
Yeah! Aw, thanks for the intro, everyone. I'm so excited to play with all my friends. Here, wait, go!
Ja, die Figur ist ein siebenjähriges Mädchen namens Xiang, das so klug ist, Selbstbewusstsein und Freundlichkeit miteinander zu verbinden. Ihr Einzug wird in den USA durchaus als späte Kritik an Ex-Präsident Donald Trump verstanden, der das Coronavirus als China-Virus bezeichnet hatte. In der Folge gab es eine Zunahme rassistischer Gewalttaten gegen asiatisch aussehende Menschen. Da hilft vielleicht ein Hinweis darauf, dass auch ein Lächeln ansteckt.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann Jörg Münchenberg mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Sorge um die neue Covid-Mutation. Mein Name ist Stefan Koldehoff, im Namen aller danke fürs Zuhören.